Willkommen zum heutigen YPC Karriereradio. Heute möchte ich eine Geschichte mit euch teilen, die zeigt, wie kleine Zufälle oft zu den unerwartetsten Begegnungen führen können.
Herzlich willkommen. Ich bin Christina Thonauer.
Ich bin Caroline Müller.
Wir sind Teil der Young Physical Chemists und das ist unser Karriereradio. Der Podcast, der die Erfolgsgeschichten von Chemikerinnen und Chemikern hinter ihren Karrieren enthüllt.
Als ich Postdoktorandin an der Universität in Luxemburg war, traf ich eines Tages durch reinen Zufall den Jan-Gerrit Brandenburg bei uns in der Küche. Er wurde damals eingeladen von unserem gemeinsamen Kollaborationspartner, den Alexandre Katschenko, bei dem ich damals auch aktuell als Postdoktorandin gearbeitet habe. Und recht schnell kristallisierte sich bei unserer Diskussion heraus, dass wir nicht nur fachlich einiges gemeinsam haben, sondern sogar eine Gemeinschaft gemeinsam angehören, nämlich der Humboldt-Gesellschaft. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, war ich Feodor-Lühn-Stipendiatin und er war ein paar Jahre davor Feodor-Lühn-Stipendiat. Und durch diese Gemeinsamkeit ist unsere Diskussion recht schnell in die Richtung um Karriere gelandet. Und passend zum Rahmen unseres Podcasts rund um das Themengebiet von Karriere habe ich ihn natürlich äußerst gerne für euch eingeladen. Wir sitzen jetzt hier, remote connected, und ich heiße dich herzlich willkommen, lieber Gerrit. Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten paar Minuten noch mehr über deine interessante Karriere zu erfahren.
Genau, der erste trickreiche Punkt ist immer, dass man meinen Erstnamen ignorieren muss. Ist die Schuld von meinen Eltern. Also wie du es gerade richtig gemacht hast, Gerrit, ist genau richtig. Meine Eltern haben mich Jan-Gerrit genannt, aber nie Jan verwendet. Deshalb ist es im Passport und in allen offiziellen Dokumenten vorhanden, aber immer gerne als Gerrit.
Ja, super, dann bleiben wir bei Gerrit. Und lieber Gerrit, könntest du dich vielleicht noch in ein, zwei Sätzen fachlich für unsere Hörerschaft vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich kann mal ganz kurz in zwei Sätzen beschreiben, was aktuell meine Rolle ist. Ich bin der Leiter der digitalen Chemie bei Merck Deutschland. Das heißt, ich habe ein internationales Team, was sich um die digitalen Methoden mit konkreten Anknüpfpunkten zur Chemie, zu Materialien, zu Molekülen bei Merck kümmert. Und ich arbeite mit all unseren Business-Sektoren zusammen, also mit unseren Life Science, unseren Healthcare und unseren Electronics-Kollegen. Und deshalb ist es ein sehr diverses Projektset, um das ich mich kümmere. Und das macht meine Arbeit besonders spannend.
Na, Zufälle gibt es. Tatsächlich habe ich meine bald bevorstehende Vorlesung auch Digital Chemistry getauft, ohne dass ich überhaupt wusste, dass bei euch die Fachgruppen- bzw. Forschungsabteilung so genannt wird. Ist ja interessant. Und magst du vielleicht der Hörerschaft kurz erklären, was ihr bei Merck unter Digital Chemistry versteht? Ist es jetzt ein rein fancy, cool, modernes Wort für Cheminformatik?
Tatsächlich meine ich es allgemeiner. Also für mich gehört zur digitalen Chemie die klassische Computational Chemistry, also Workflows basierend auf Quantenchemie, auf semi-empirischen Methoden, auf Kraftfeldmethoden, dann aber auch die Molekulardynamik basierend auf Kraftfeldern, auch auf Coarse-Grained-Systeme und dann aber auch die Kontinuumsmechanik, die dazugehört und das eben kombiniert mit maschinellem Lernen und zwar nicht nur maschinellem Lernen, um diesen Methoden zu helfen, sondern wirklich maschinellem Lernen, auch um direkte Eigenschaften von Molekülen zu berechnen. Das würde klassischerweise in die Cheminformatik fallen, aber das ist etwas, was wir auch noch mit aufnehmen. Und dann auch noch als dritten Aspekt die Unterstützung der Automatisierungsinitiativen, die wir haben. Also wenn man an so ein Self-Driving Lab denkt, dann bauen wir nicht die Devices, die sich steuern lassen, aber wir tragen zu der Software bei, die am Ende diese Labore dann antreibt. Also die Entscheidung, was ist das nächste Experiment, was ich machen muss und dann eben die Steuerung von dem entsprechenden Experiment.
Ach cool, also so Lab on the Chip mäßig.
Genau, und für uns, also wir sind dann eher dieser Anknüpfungspunkt, also dieses Gehirn, was dann das automatisierte Labor antreibt. Also relativ divers, würde ich sagen. Auch ein Skillset, wo in manchen Themen ich selber ein Experte bin. In der Quantenchemie, würde ich sagen, habe ich einen ganz guten Einblick, was da machbar ist. In anderen Bereichen, da muss ich mich sehr auf die großartigen Mitarbeiter verlassen, die wir im Team haben.
Super, dass das alles so klappt. Und du hast ein Stichwort genannt, an dem ich jetzt gerne meine nächste Frage aufhängen würde, nämlich das Wort divers und sich fachlich divers aufzustellen. Denn divers stellt man sich ja auch fachlich nur auf, indem man verschiedene Stationen durchläuft, das heißt, indem man in verschiedenen Forschungsgruppen arbeitet oder im Ausland tätig war. Und ich denke, über eine dieser Stationen, nämlich die Firma, die du mit den Alexandre Katschenko hast, haben wir uns eben in Luxemburg getroffen. Und wenn mich nicht alles irrt, warst du ja auch mit einem Pierre-de-Lune-Stipendium im Ausland, oder?
Ja, genau, wir haben uns in Luxemburg getroffen. Alex Katschenko kenne ich wissenschaftlich schon ganz, ganz lange, weil wir viel Themenüberlapp hatten und um langreichweitige Wechselwirkungen. Auch viele Diskussionspunkte, eher immer kontrovers, aber auf einem wissenschaftlichen Diskussionslevel. Also das ist angenehm. Und tatsächlich war ich auch Feodor Lünen-Stipendiat ein paar Jahre früher. 2016, 2017 war ich damit in London auf einem Stipendium. Das heißt, auch da haben wir irgendwie so ein gemeinsames Netzwerk, was ganz schön ist. Ich war auch sehr überrascht, dann jemanden aus Deutschland in Luxemburg zu treffen, in Alex' Gruppe, wo ich eigentlich dachte, dass ich schon alle Leute kenne, aber es gibt immer wieder neue, gute Überraschungen.
Aber Deutschland ist ja jetzt auch nicht so weit weg von Luxemburg, also vielleicht doch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Aber um mal auf das Feodor-Lünen-Stipendium zurückzukommen. Du warst damit ja damals dann in England, aber wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also wie hast du dich dafür entschieden, nach dem PhD genau in diese Gruppe nach England zu gehen? Und wie hast du das Programm überhaupt gefunden?
Also bei mir war am Ende vom PhD einfach das Gefühl, die Art von Forschungsarbeit finde ich spannend und ich möchte mehr davon machen. Und dann war es sehr natürlich zu sagen, ich will weiter Forschung machen und eben dann auch zu schauen, was es gibt es für mögliche Geldgeber, die das unterstützen können. Ich war dann in London bei Angelo Michalitz und Sally Price, die auch ehemalige Alexander vom Humboldt-Stipendianten waren. Und somit könnte man das dann eben darüber unterstützen. Und das ist tatsächlich ein super Netzwerk. Also das hast du ja wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, diese Networking-Events, wo man, da fand ich tatsächlich das Spannende immer, dass man natürlich sehr gute, motivierte, junge Wissenschaftler getroffen hat, aber aus ganz vielen verschiedenen Feldern. Also nicht nur die reine theoretische Chemie, sondern eben aus allen anderen Feldern. Das fand ich da super.
Hast du denn auch an vielen von diesen Events teilgenommen von der Alexander von Humboldt Stiftung?
Ich habe versucht, viele davon tatsächlich mitzumachen. Hat nie immer alles funktioniert, aber ich war schon bei in den 2 Jahren dann bei 4, 5 von solchen Events dabei. Wir hatten auch in London dann mal so ein UK-Event gehabt. Also da hat man dann viele, viele Leute kennengelernt. Auch Leute, die dann jetzt wie bei dir in der Wissenschaft bleiben und auch andere Leute, die, wie es bei mir dann ja passiert ist, in eher industrieseitige Jobs gehen, aber trotzdem noch mit dem Feld verbunden sind.
Das ist ja auch ein super Angebot, dass man dann von Anfang an sowohl mit Leuten in der Akademie als auch in der Industrie in Kontakt treten kann, beziehungsweise auch in Kontakt bleiben kann. Und wie war das denn dann letztlich damals bei dir? Weil mit dem Feodor-Lünen-Stipendium setzt man ja schon irgendwie eher den Weg in Richtung Akademie an, also einen Weg in Richtung Professur. Aber es muss ja dann irgendwie einen Punkt gegeben haben, an dem du dich dann doch für Merck entschieden hast. Gibt es da etwas, woran du das festmachen könntest? Also so eine Art Turning Point für deine Entscheidung, dann nicht in Richtung Akademie zu gehen, sondern eben die Laufbahn in der Industrie?
Genau, ich würde es sogar gar nicht als ganz harten Cut sehen. Ich habe mein PhD gemacht, danach weiter akademisch gearbeitet und sogar 4 Jahre nach dem PhD auf verschiedenen Positionen. Manchmal heißt es Senior Researcher, manchmal Lecturer, aber immer in so Arten von Konstellationen mit eigenem Forschungsgeld, aber eher als Einzelforscher, die eigenen Projekte voranbringen. Und nach 4 Jahren hatte ich mich etwas umgeschaut, was sind so die nächsten Möglichkeiten. Und da tatsächlich relativ offen geschaut, was geht sowohl im akademischen Umfeld und was ist im industriellen Umfeld möglich, mit so verschiedenen typischen Constraints. Also aus persönlichen Gründen sollte es Region Rhein-Neckar oder Region Berlin sein. Hatte ich auch den Anspruch, dass es eine einigermaßen permanente Position ist. Einfach weil gerade nach dann 4 Jahren in der Forschung und Promotion und Studium, also 10 Jahre Erfahrung aus dem Gebiet, das Gefühl, ich bin es wert, dass ich eine feste Stelle bekomme. Und das war tatsächlich in der akademischen Zeit relativ trickreich. Da gab es die Juniorprofessuren in dem Format, wie es sie heute gibt, nicht, sondern das waren immer befristete Verträge auf 4 bis 6 Jahre ohne Möglichkeit, dass man an der Uni dann weiter bleibt, egal wie gut oder schlecht die Forschung funktioniert. Und das fand ich dann tatsächlich nicht so attraktiv. Ich war auch im Berufungsverfahren, dann aber direkt auf permanente W2, W3 Professuren und dann aber gleichzeitig aktiv geschaut, was in der Industrie funktioniert. Und da war dann am Ende das Angebot von Merck attraktiver im Sinne von mein Eindruck, was für Möglichkeiten ich bei Merck vor Ort habe, was für Unterstützung ich bekomme, was für Ressourcen ich bekomme, als auch einfach der Prozess dahin. Also da muss sich dann schon, obwohl ich immer noch sehr, wirklich sehr verbunden mit der akademischen Forschung, auch gerade in Deutschland bin, muss man schon ehrlich sagen, dass die Prozesse auf diese Berufung sehr, sehr langwierig und auch für mich teilweise dann frustrierend waren, wenn es halt zwischen Start einer Bewerbung bis zu Berufungsverfahren ist abgeschlossen, sind ja im Schnitt 1 bis 2 Jahre. Das ist schon ein sehr langer Prozess. Und vielleicht mal als Contrasting Point bei Merck war mein erstes Telefonat, also zwischen meinem ersten Telefonat und ich habe einen Vertrag bei mir liegen, der von Merck unterschrieben ist. Das waren gut 1 Monat. Das war im Prozess schneller.
Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Akademia, das stimmt schon. Aber um mal ganz neugierig zu sein, war es dann rein das Zeitliche, warum du dich gegen diese Laufbahn entschieden hast, oder gab es da auch noch andere Faktoren?
Natürlich nicht nur, sondern auch der Prozess darum herum. Also es war sehr für mich recht intransparent, wie die Berufungskommissionen dann am Ende tatsächlich zu einer Entscheidung kommen. Natürlich ist die Kommission öffentlich, also ist bekannt, wer Teil von dieser Berufungskommission ist, aber dass die Einflüsse auf die Entscheidung waren dann doch sehr, dann wir sehr unterschiedlich, manchmal auch sehr lokal verortet, was dann konkrete Chemieabteilungen vor Ort dann an konkreten Präferenzen hatte. Und das fand ich teilweise dann für mich schwierig zu sehen, wie passe ich da am besten rein. Und ehrlich gesagt habe ich mich selber auch immer eher gesehen, als ich bringe das ein, was ich kann. Und teilweise müsste sich dann auch die Fachgruppe eben dem etwas anpassen. Und da die Bereitschaft habe ich nicht immer gesehen, was total in Ordnung ist. Aber das war dann für mich so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, ich habe mehr Gestaltungsfreiraum in der Richtung, die ich dann eingeschlagen habe, im Vergleich zur Uni, obwohl oft der Eindruck ja andersrum ist. Je nach Position mag das anders sein, aber bisher habe ich da eben etwas anderen Eindruck gewonnen.
Und auf welcher Position bist du dann damals eingestiegen bei Merck? Also, wo ist das dann nicht so?
Genau. Also ich bin in einem relativ prominent bei Merck aufgehängten Office gestartet. Das war das Chief Digital Office. Als Experte habe ich gestartet, also als jemand, der seine Expertise einbringt, bei mir dann konkret die Computersimulationen und das maschinelle Lernen für chemische Systeme, für Moleküle, für Materialien, weil das auch im Prinzip das Wissen ist, was ich aus dem PhD und der Forschung danach mitgebracht habe. Wir waren in einer Gruppe, die sich um die Felder gekümmert haben und ich glaube, das Gute bei uns war, dass wir damals schon auf einem Merck-Gruppenlevel agiert haben. Das heißt, ich war nicht Teil von einer kleinen Forschungsabteilung, die sich nur um ein Material nur um ein Produkt kümmert. Zum Beispiel haben wir das bei Merck in der OLED-Forschung. Da gibt es dann ein Team, was nur die OLED-Forschung unterstützt und jedes neue Molekül, was da durchgeht, wird durch Simulationen des Experten unterstützt. Die haben da eine sehr ähnliche Arbeit und die müssen natürlich auch immer genau diese Projekte dann treiben. Wir waren etwas anders aufgehängt. Wir haben mit allen Abteilungen bei Merck über alle Business-Sektoren hinweg zusammengearbeitet. Und das hat uns sehr viel Freiraum gegeben, auch selber zu entscheiden, was sind denn die Projekte, die es wert sind, dass wir die unterstützen und wo wir wirklich einen Mehrwert reinbringen können. Und das war viel Freiraum, den ich gut finde und den ich nutzen konnte. Plus, es gab eben auch viele Möglichkeiten, dann innerhalb von dem Unternehmen sich weiterzuentwickeln, selber neue Expertisen zu erlangen und dann auch selber mehr Verantwortung zu übernehmen. Funktioniert sicherlich nicht immer, aber für mich rückblickend, ist das etwas, was ich nicht bereue, sondern was sehr gut funktioniert hat.
Du sprichst ja jetzt von wissenschaftlichen Freiräumen, die dir in der Industrie eingeräumt werden. Aber wie ist das eigentlich? Du bist ja gerade Teamleiter in der digitalen Chemie. Und wie viel Wissenschaft macht man da eigentlich noch selber? Also wie viel Hands-on hat man letztlich noch auf diesem Karrierelevel? Machst du jetzt wirklich noch mit deinem Team, wenn es jetzt beispielsweise um quantenchemische Rechnungen oder Programmierprojekte geht? Oder ist es dann ab dem Level eines Projektmanagers dann eher wirklich vorbei?
Das Mitmachen, das kommt immer darauf an, auf welchem Level. Tatsächlich ist es mittlerweile weniger Hands-on-Coding, was ich mache. Da ist das Team auch manchmal glücklich, weil ich bin Fortran-Fan und sonst niemand bei uns. Da
Verstehe ich.
sind alle eher froh, dass es keine Code-Contributions von mir gibt. Aber sozusagen auf dem Diskussionslevel bin ich schon bei vielen Themen dabei, wenn es wirklich darum geht, zu diskutieren. Können wir überhaupt in diesem Projekt beitragen? Was ist unser Mehrwert? Wer wäre dann auch bei uns der Richtige, das anzugehen? Und was wären so Methodiken, die passen würden? Also bei so Diskussionen bin ich schon dabei, aber dann bei der konkreten Umsetzung, das ist dann sehr getrieben von den sehr selbstständigen Mitarbeitern, die wir haben.
Da lässt du ja jetzt auch schön durchklingen, wie vielfältig eigentlich dein Job ist, wo du eben mit allen möglichen Feldern auch in Berührung kommst, was ja super cool ist. Und was ich mich jetzt irgendwie frage, damals bist du ja als ausgebildeter theoretischer Chemiker auf den Arbeitsmarkt gekommen und jetzt gerade aktuell haben wir, ich nenne es jetzt mal Hype, um Machine Learning, also fast jede Firma stellt ja gerade, also chemische Firma, stellt ja gerade auch Chemiker aus der theoretischen Chemie ein, eben die an solchen Themen mit Machine Learning und AI in Chemistry arbeiten. Aber vor ein paar Jahren war das ja wahrscheinlich noch nicht so stark. Also wie war das damals in deiner Marktanalyse? Also wie bist du als theoretischer Chemiker vorgegangen, überhaupt Positionen zu finden, wo du dich drin findest und siehst, dass du da was beitragen könntest?
Da gab es etwas weniger Stellen. Also es gibt natürlich immer so Zyklen, wo mehr Stellen generiert werden. Und hast du natürlich genau recht, diesen Machine Learning, künstliche Intelligenz, Hype. Es ist nicht nur ein Hype, sondern es steckt auch was dahinter. Aber natürlich
Klar, ja,
kann man das
klar.
dann eben auch ausnutzen als Welle. Da werden dann eben für eine gewisse Zeit lang viele Stellen generiert. Tatsächlich ist dann natürlich auch wieder danach, dass die nächsten paar Jahre es wahrscheinlich schwieriger wird, wenn man die Stellen alle besetzt hat, dann wirklich da reinzukommen. Also es sind immer wirklich Phasen, wo es unterschiedlichen Need gibt. Zu einer Zeit gab es so vereinzelt neue Stellen, aber die meisten waren tatsächlich einfach Nachbesetzungen von theoretischen Chemikern, die dann emeritiert sind oder die woanders hin gewechselt sind. Und davon gibt es dann natürlich, wenn man rein theoretische Chemie in Deutschland und dann auch noch geografisch eingegrenzt das sieht, gibt es nicht unbegrenzt viele.
Das ist ja dann fast genauso begrenzt wie in Akademia, wo man im Prinzip ja auch nur darauf wartet, dass auf irgendeine Art und Weise die Stellen frei werden und hoffentlich nachbesetzt werden. Ja. Kannst du denn für unsere Zuhörer vielleicht eine kleine Prognose abgeben oder abschätzen, wie du denkst, dass sich der Arbeitsmarkt vor allem auch in dem Bereich von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in der chemischen Industrie entwickeln wird und wie die Jobperspektiven aussehen werden?
Also eine Prognose ist da natürlich super schwierig. Was wir sehen, ist, dass es da natürlich einen gewissen Need gibt, auch in den Firmen neue Talente zu bekommen. Das heißt, es werden tatsächlich Talente gesucht. Auch sogar ganz kurzfristig konnte ich das eigene Team etwas vergrößern. Vielleicht das noch als zurück, so die aktuelle Position, die ich habe, ist der Leiter der digitalen Chemie bei Merck als eine gruppenweite Science- und Technology-Funktion. Und da haben wir jetzt mittlerweile, ich habe das immer grob als 6 plus 6 Leute, die daran arbeiten. Und da konnten wir teilweise wachsen. Es hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, was sind die Needs, die Technologien, die Talente, die man braucht. Da ist sicherlich ein gewisser Need im Bereich der künstlichen Intelligenz da. Auf der anderen Seite hängt das dann immer vom konkreten Markt ab, wie sich der allgemeine Markt und die allgemeine finanzielle Situation der Unternehmen dann beschreibt. Und das ist letztes Jahr plus wahrscheinlich auch noch die mittelfristige Zeit, ist es schwierig in der Chemieindustrie in Deutschland. Also es werden eher aktuell Stellen oder Workforce reduziert als erweitert, wegen sehr hohen Energiekosten, wegen globalen Märkten, die nicht ganz so schnell wieder wachsen, wie es prognostiziert war. Aber das wird sich auch wieder erholen und ich bin da relativ zuversichtlich, dass in 1, 2 Jahren es auch da wieder mehr Möglichkeiten geben wird.
Wenn man jetzt mal an das typische Profil eines theoretischen Chemikers denkt, dann sind die ja doch eher Quereinsteiger, wenn es um Richtung Data Science und Machine Learning geht. Und wie ist denn das jetzt aus der Industrieperspektive? Sind die theoretischen Chemiker da überhaupt attraktiv, weil sie an sich ja nicht die Expertise mitbringen und nicht die Experten in dem Machine Learning sind, aber eben das chemische Verständnis mitbringen? Oder ist man da doch eher auf der Suche nach Informatikern, denen man Chemie beibringt? Wie gibt es da eine Präferenz oder versucht man da sein Team möglichst 50-50 aufzustellen?
Es gibt tatsächlich beides. Und im eigenen Team kann ich vielleicht kurz beschreiben, wir haben die meisten unserer Mitarbeiter, die eher aus der Naturwissenschaft kommen. Wir haben, also wie ich selber, Physiker als Hintergrund, wir haben auch Chemiker, Biochemiker, Biologen, Chemical Engineering, die dann in ihrem PhD oder danach die Simulations- und AI-Komponente eben gelernt haben. Und das ist tatsächlich für unser Team auch wichtig, weil wir müssen am Ende unserer Forschung, unserer Produktion helfen. Und da geht es eben um Chemikalien, da geht es um Reaktionen, um Materialien, um Pharmazeutika. Aber es ist immer dieses Domänenwissen ist relevant. Deshalb haben wir einen Großteil des Teams tatsächlich aus der Richtung. Dazu gibt es dann ein paar Softwareentwickler, die wir aber eher haben, um dann am Ende wirkliche Softwareapplikationen aus unseren Modellen zu bauen. So der theoretische Chemiker oder der Technical Chemist, der kann dann einen Workflow bauen, der von mir aus in Python oder in irgendeiner Art von Programmiersprache aufgesetzt ist und den andere Experte nutzen kann. Aber wenn man am Ende will, dass ein Labormitarbeiter, ein Labhead, ein Abteilungsleiter diese Tools nutzt, dann muss man eben doch nochmal ein richtiges Frontend bauen und eine richtige Softwarearchitektur darum herum. Ja, deshalb haben wir als zweiten Part im Team dann eben auch noch Softwareentwickler, die sich darum dann kümmern können. Also wir haben beide Richtungen vertreten.
Ja, interessant. Ich würde jetzt gern aber noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu der Etappe, wo du dich entschieden hast, in die Industrie zu gehen. Man kennt das ja eigentlich schon aus der eigenen akademischen Laufbahn, wenn man von der Doktorandenlaufbahn in die Postdoc-Laufbahn wechselt. Schon da stößt man ja auf neue Herausforderungen und neue Rollen, die man an sich einnimmt. Was ich oft gehört habe oder was mir viel gesagt wurde, ist immer, man wird in einem was richtig gut und dann kommt man in seine nächste Rolle, wo man wieder was ganz anderes machen und meistern muss. Und die Frage, die sich mir daraus jetzt stellt, du bist ja damals von London dann zu Merck, also in die Industrie gewechselt. Und was ich mich jetzt frage, ist, ob da bei deinem Wechsel der Rollen irgendwas vorgefallen ist, was dich vielleicht sogar überfordert oder was dich überrascht hat, was du so nicht vorhergesehen hast oder erwarten konntest, dass das ein Part deiner neuen Aufgaben wird.
Ich war tatsächlich überrascht, wie viel eigene Freiheit, eigene Gestaltungsfreiheit ich von Anfang an hatte. Das hängt selbstverständlich immer an der eigenen Umgebung, also wie die eigenen Line Manager einem vertrauen, wie viel Freiraum sie einem geben. Aber ich war überrascht, dass sowas möglich ist. Wahrscheinlich habe ich auch etwas Glück gehabt mit dem Setup, in das ich dann reingekommen bin. Das sehr großes Vertrauen und auch heute noch ein sehr großes Vertrauen von den Managern, die über mir sind, gegenüber unserer Arbeit gibt, dass wir da wirklich sehr viel selber gestalten können. Und dann gibt es eben viele Prozesse, die professioneller gestaltet sind im Vergleich zur akademischen Welt. Also das alles, was rund um Assistenz, rund um legale Prozesse, rund ums Hiring und so weiter angeht, das ist natürlich etwas professioneller aufgestellt und da gibt es dann eben Standardprozesse, durch die man geht, die auch gut funktionieren. Also das ist natürlich ein großer Unterschied zur akademischen Welt.
Und wie wirst du dann in diesen Standardprozessen geschult? Gibt es da eine Art Coaching? Gibt es das vielleicht auch für Projektmanagement? Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du bist Physiker und wahrscheinlich hattest du in deinem Studium und in deinem PhD noch nicht unbedingt so viel mit solchen Dingen zu tun.
Genau, also es ist viel, viel natürlich bei Doing im PhD und auch danach lernt man selbstverständlich seine eigenen Projekte zu managen, auf natürlich eine unstrukturierte Weise, aber trotzdem ist das ein Teil dessen. Ich hatte auch einige sehr komplexe Projekte akademisch, einfach weil viele verschiedene Partner daran beteiligt waren. Und wenn man dann ein Projekt einfach mit über 100 Wissenschaftlern, die dazu beigetragen haben, auch da ist es dann natürlich schon sehr komplex, das zu organisieren. Und dann bei Merck muss man natürlich dann auch oder auf der externen Seite lernen, wie das möglich ist. Es gibt formale Trainings dazu. Es gibt auch, also zu ganz vielen Aspekten rund um das professionelle Arbeiten, Trainings. Am Ende haben mir immer die tatsächlichen Umsetzungen mehr geholfen. Da ist auch jeder etwas anders, wie man gut lernt. Manche lernen sehr gut in einem PowerPoint-artigen Training. Aber für mich war immer eher, dass ich habe ein ganz konkretes Ziel und ich kann ganz konkret hierfür umsetzen, was ich dann brauche. Also da haben wir dann eben eine Projektmanagement-Software, um einen Überblick über unser Portfolio zu behalten. Wir haben in unseren Entwicklungen dann eher in etwas agileren Teams, so Canvas-Boards, wo wir irgendwie unsere User-Stories haben, wo wir entscheiden, was priorisieren wir und wer arbeitet an welchen Features. Also da gibt es viele, viele von diesen Tools, die dabei helfen. Und die sind alle kein Hexenwerk, man muss sich nur damit beschäftigen.
Ja, mir geht das tatsächlich immer genauso. Also ich erinnere mich gerade an einen Kurs, den ich zu Projektmanagement hatte, wo wir ein Team von 5 waren und die Aufgabe hatten, eine Hochzeitstorte zu gestalten. Also interessant, aber tatsächlich mag ich dann doch lieber die Aufgaben, die dann auch näher an dem liegen, was ich tatsächlich mache. Und ja, ein Aspekt, den du auch angesprochen hast und der auch zu dem Tortenbeispiel passt, ist eben das Koordinieren in einem Team. Und aus der akademischen Welt ist es ja zum Beispiel ein sehr essentieller Punkt, auch zu netzwerken und Leute zu treffen auf Konferenzen, dass man sich dort eben fachlich austauschen kann, auf neue Ideen kommt, neuen Input bekommt, Feedback zu seiner Arbeit bekommt. Und wie ist das auf der Industrie? Ich denke, man sieht ja auch Industrievertreter, die auf den Konferenzen teilnehmen. Aber die Frage, die sich jetzt ergibt, ist, was ist dann anders, wenn man in der Industrie ist? Also mit welcher Erwartungshaltung geht man dann auf eine Konferenz und geht man überhaupt noch oft auf die Konferenzen?
Da ist es schwer, das pauschal zu beantworten. Ich habe für unser Team den Anspruch, dass wir da mit dabei bleiben. Als ich 2019 bei Merck gestartet bin, hatte ich natürlich einen sehr guten Überblick über das damals aktuelle wissenschaftliche Feld, vor allem im Bereich digitale Chemie, theoretische Chemie. Aber das muss natürlich bleiben und das ist nicht von alleine so. Das heißt, unser Team und auch ich selber, wir gehen schon noch sehr aktiv auch auf Konferenzen. Manchmal mit einem wissenschaftlichen Fokus, manchmal mit einem eher industriellen Fokus. Aber das ist etwas, was wir dediziert auch tun. Also bei diesen typischen Konferenzen der amerikanischen chemischen Gesellschaft oder der amerikanischen physikalischen Gesellschaft sind wir typischerweise vertreten. Dann gibt es lokalere Konferenzen. Auf dem Symposium für theoretische Chemie sind wir typischerweise auch mit ein paar Leuten. Das war letztes Jahr auch ein. War es letztes Jahr in Heidelberg oder vorletztes Jahr? Also vor meiner Haustür fast. Und natürlich bin ich dann auch da und habe auch noch enge Kontakte zu den akademischen Gruppen, die in dem Feld unterwegs sind. Und da schaue ich auch, dass wir das sehr, sehr aktiv auch noch halten, damit wir eben einen guten Blick darauf haben, was sind die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich und dann einschätzen können, welche von diesen Entwicklungen wären interessant für Anwendungen bei uns bei Merck. Das sehe ich auch ein bisschen als unsere Rolle, als Gruppenfunktion für die digitale Chemie, dass wir das einschätzen können und dann im Zweifel auch einbringen.
Und habt ihr letztlich viel Kollaboration mit Universitäten oder ist es eher gering?
Ja, wir haben Kollaborationen. Man muss schon ehrlich sagen, dass die Hauptarbeitszeit von uns in andere Projekte geht. Und die Kollaborationen eher auf diesem explorativen Level sind, wo wir sehen, das sind Richtungen, die für uns interessant sind, wir aber jetzt nicht selber Vollzeit daran arbeiten können, weil es eben dann doch noch nicht direkte Anwendungsfelder in Anwendungen bei uns bei Merck hat. Wir haben zum Beispiel drei formale Kollaborationen, die wir auch von unserem Team aus managen und initiiert haben. Mit der Universität Bonn, mit der Universität in Berkeley, UC Berkeley und mit dem Acceleration Consortium in Toronto. Das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Wissenschaftlern rund um Self-Driving Labs. In Berkeley ist es mit John Hartwig sehr eng zusammen. Da geht es viel um Katalyse und auch maschinelles Lernen. Learning für Katalyse und in Bonn geht es sehr um Quantum-Based-Deskriptoren für Moleküle, die wir dann eben auch in unseren Modellen einsetzen wollen. Also diese Zusammenarbeiten gibt es, wo wir auch direkt dann Forschungen unterstützen und dann am Ende natürlich schauen, was davon können wir dann bei uns einsetzen und in Technologien voranbringen. Also das machen wir schon dediziert und auch sehr aktiv, aber es ist nie die kurzzeitig höchste Priorität. Das haben typischerweise andere Projekte.
Auch verständlich. Und mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt leider schon zu unserer letzten Kategorie überleiten. Und zwar frage ich am Ende des Podcasts immer gerne nach Karriere, Tipps, Tricks, Hacks. Hast du da irgendwas, was du unserer Hörerschaft gern mitgeben möchtest?
Tatsächlich ist meine Haupterfahrung, dass diese Karrierewege sehr individuell sind. Und das auch gut ist. Also ich bin niemand, der jetzt zurückschaut und sagt, für mich hat der Weg, den ich gemacht habe, super funktioniert. Aber das heißt nicht, dass das eine Blaupause für jemanden sein soll, weil es immer sehr auf ganz konkrete persönliche Präferenzen ankommt und dann auch auf diese kurzfristigen Möglichkeiten, die es gibt. Meine Empfehlung wäre immer, sehr dem nachzugehen, wo man auch wirkliches inhaltliches Interesse daran hat. Und das kann dann, wenn man mit dem PhD fertig ist, kann das dann ein Postdoc sein, wenn man wirklich Interesse an diesem Thema hat und dann auch wirklich das zeigt, indem, dass man das dann eben auch gut umsetzt, dass man neue Dinge zeigt, dass man was Neues dabei lernt. Und es kann aber auch dann direkt der Weg in die Industrie sein, wo man denkt, das ist jetzt das, was ich machen will. Ich will einen direkteren Impact von dem, was ich sehe, auf echte Produkte sehen. Also auch das ist sehr legitim und kann man auf jeden Fall machen. Aber für mich der Fokus müsste immer sein, was ist das, was ich selber wirklich jetzt machen will, wo ich wirklich was umsetzen will und wo ich zeigen kann, ich lerne da neue Dinge. Das ist auch was, wenn ich selber, und ich kann immer nur dann sprechen, wenn ich Stellen besetze, worauf ich sehr achte. Nicht hat jemand exakt das Skillset, hat er exakt an den Arten von Materialien gearbeitet, die mich gerade kurzfristig in ein Projekt interessieren. Das ist nicht so wichtig. Vielmehr, was hat er an sehr allgemeinen Skillsets? Hat er gezeigt, kann er sich in neue Themen einarbeiten und wie schnell kann man neue Sachen aufnehmen? Also sozusagen diese Learning Curve ist, der Gradient davon ist viel, viel wichtiger als wo startet man gerade. Weil ich weiß eh nicht in einem Jahr, was unsere Priorität sein wird,
Sicher.
was ich da an Skills brauche. Also habe ich lieber jemanden, dem ich zutraue, er kann neue Dinge lernen, als jemand, der von mir aus auf dem Gebiet, ich brauche gerade jemanden, der Dynamik von Lipiden kann und da hat jemand ein PhD drauf gemacht, super. Aber wenn dann das nächste Projekt mit Halbleitern ist und jemand kann dann eben nicht neu die quantenmechanischen Methoden lernen, die man da braucht, dann bringt mir das nicht viel. Also viel mehr dieses neue Capabilities lernen, als, ja, als so eindimensional zu bleiben.
Aus deiner Antwort filtere ich jetzt allerdings doch irgendwie eine Präferenz raus, nämlich für so eine typische Laufbahn mit Doktorthema zum Thema Nummer 1 und dann Postdoc zu Thema Nummer 2, was sich irgendwie verbinden lässt, aber doch verschieden ist. Höre ich das richtig raus oder liege ich da jetzt falsch?
Ja, also tatsächlich ist das ist kein Muss, aber das ist etwas, was ich zumindest interessanter fände. Wenn jemand, das kann auch vorher schon sein, wenn man seine Masterarbeit vielleicht schon in einem Feld gemacht hat und zum PhD dann woanders hingewechselt ist, einfach weil man da immer, wenn man seine Umgebung ändert, hat man viel größere Herausforderungen, neue Dinge zu lernen. Und wenn man das halt meistert und das gut funktioniert, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man das auch in der Zukunft wieder machen kann. Also das ist schon was sehr Positives. Auch da kein Muss, aber das ist etwas, was positiv gesehen wird. Dasselbe gilt für dieses an verschiedenen Orten auch geografisch gewesen zu sein. Es ist ein Muss, aber es ist ein Indikator, der zeigt, man kann sich da anpassen, kommt mit der neuen Umgebung zurecht und das ist einfach ein positives Signal. Es ist nicht so, dass es da sein muss, aber es ist etwas, was positiv ist. Es kann auch sein, dass man das durch andere Skills abdeckt, durch andere Dinge, die man gemacht hat. Aber das sind so Dinge, auf die ich versuche normalerweise zu schauen.
Na, das ist ja auch mal ein schönes Schlusswort, egal welchen Weg man geht, Hauptsache man geht einen Weg und stellt sich, egal auf welche Weise, irgendwie die Weichen für eine flexible Zukunft.
Genau, und die Zukunft kann halt niemand voraussehen. Deshalb, wenn man da divers aufgestellt ist, ist man am besten vorbereitet und kann reagieren.
Dann danke ich dir für das nette Gespräch und für die Aufnahme vom Podcast und ich freue mich schon riesig, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, wo wir uns dann in echt hier in Erlangen treffen. Und ja, vielen Dank
Gerne,
sehr.
Caroline, freue ich mich auch. Super, Dankeschön.
Karriereradio ist eine Produktion der Young Physical Chemists der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie. Wir weisen darauf hin, dass die Meinungen der Sprecherinnen und Sprecher persönliche Ansichten sind. Dieser Podcast hat keine Werbepartner. Alle Inhalte dienen ausschließlich informativen oder pädagogischen Zwecken und spiegeln keine finanziellen Interessen wider. Vielen Dank fürs Zuhören.